Der Herr ist auferstanden.
Okay, lass ich durchgehen.
Ihr Lieben, ich halte euch zugute, dass wir hier deutlich unterbesetzt sind im Vergleich zu sonst. Ja, ich erinnere mich an Jahre, da kam das schon noch mächtiger zurück. Aber da waren wir auch mehr. Da konnten wir ohne diese Abstandsrichtlinien uns hier versammeln. Das ist in diesem Jahr anders. Und ich halte euch zugute, dass wir diejenigen, die beim Livestream gerade zuhören, uns das vielleicht mitgeschmettert haben, die hören wir ja hier nicht. Also von daher, lasst uns die noch einmal kompensieren, okay? Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Wie schön. Hey, es ist schön, euch zu sehen. Und es ist schön, dass ihr noch so viel Schwung habt für dieses Er ist wahrhaftig auferstanden, wo doch so vieles in letzter Zeit so schwunglos geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ob ihr das auch erlebt, dieses Gefühl der Ermattung, der Trägheit und der Müdigkeit, das irgendwie so um sich greift. Ich zumindest merke das immer wieder, dass man sich irgendwie kraftlos fühlt, mutlos, manchmal gar nicht so die richtige Perspektive für die Zukunft hat und die richtige Motivation für den nächsten Tag. Und ich merke, das ist echt was, da leide ich manchmal richtig dran, dass ich merke, wie wenig Energie ich doch für die alltäglichsten und eigentlich normalsten Dinge habe, wie kraftlos ich mich fühle, wie meine Nerven viel schneller an Grenzen kommen, ich wenig Disziplin und wenig Begeisterung habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, manche von euch nicken. Ich habe letztens erst mit einem Freund drüber geredet. Er sagte, es ist schrecklich, das mitzuerleben, wie das ganze Leben beeinflusst. Und ihr Lieben, ich glaube, es kommt nicht das ist nicht ohne Grund so. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Wenn das mit der Technik klappt, sehen wir das jetzt gleich hier oben. Ja, genau. Das habe ich letztens, wurde mir das geschickt, fand ich ganz, ich musste sehr schmunzeln, dass das leere Grab, das offene Grab und darunter mit der Ausgangssperre zu Ostern hat das noch nie funktioniert. So. Warum habe ich euch mitgebracht, dieses Bild? Einmal zum Schmunzeln und zum Freuen an dem, was Jesus tut. Aber auch, weil da, glaube ich, in diesem Bild zwei Dinge zusammenkommen, die in letzter Zeit in unserem Leben zusammenkommen. Einmal Ostern heute. So. Osterfreude. Die Erinnerung an das, was Jesus tut und gleichzeitig Corona. Ausgangsbeschränkungen, Corona-Maßnahmen, all das und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, seit mittlerweile weit über einem Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Ostern letztes Jahr, wo ihr da wart, auf jeden Fall nicht so leicht wie Ostern das Jahr davor, da waren viele von euch hier, aber das letzte Jahr, da wart ihr wahrscheinlich zu Hause, da war alles runtergefahren, totaler Lockdown, totale Kommunikation, Beziehungssperre. Und ich weiß noch, wie wir kurz vor Ostern die Information gekriegt haben im Vorfeld, es darf gar nichts stattfinden. Alle Gottesdienste wurden von der Regierung abgesagt, es durfte nichts passieren. Und wie wir gesagt haben, wir als Gemeinde gesagt haben, okay, das wird schon irgendwie. Ostern nicht feiern zu können mit der Gemeinde, das ist ein Schmerz. Und gleichzeitig, wir verzichten für eine kurze Zeit und danach geht's weiter. So. Und spätestens im Sommer, da haben wir dann gemerkt, oh Mann, das wird länger, als wir gedacht haben. So schnell geht's nicht weiter. Aber trotzdem war immer noch so die Stimmung, wir schaffen das gemeinsam. Gemeinsam kriegen wir das hin, wir halten das aus, wir kriegen das hin. Und im Herbst haben wir irgendwann gemerkt, wir schaffen gar nichts. Wie sollen wir das hinkriegen? Es dauert viel, viel, viel länger, als wir gedacht haben. Und spätestens Anfang diesen Jahres, 2021, da haben wir dann gedacht, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, wart ihr mal am Meer? Habt ihr mal Wellen gezählt, wie das weitergeht? Und für manch einen hat es dazu geführt, dass er das Gefühl hat, wann nimmt das überhaupt jemals ein Ende? Wie wird das ausgehen? Hört das jemals auf? Kein Wunder, dass wir uns kraftlos, müde und ausgelaugt fühlen, wenn die Hoffnung auf einmal schwindet. Man sagt ja immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber was ist, wenn es dann soweit ist, dass es zuletzt ist und dass die Hoffnung stirbt oder zumindest irgendwie verloren geht auf dem Weg? Psychologen haben sich damit auseinandergesetzt, was sind die Folgen von Hoffnungslosigkeit? Was passiert in einem Menschen, wenn er die Hoffnung verliert? Und sie haben herausgefunden, genau das, was wir erleben. Du beginnst, keine Perspektive mehr zu haben, die Zukunft nicht mehr sehen zu können. Du fühlst dich gefangen im eigenen Leben und irgendwie ohne Ausweg. Ausweglosigkeit macht sich breit. Irgendwie drängt sich eine Verzweiflung heimlich durch die Hintertür in dein Leben. Und die Folgen sind Depression und am Ende bestimmt Angst dein Leben und beherrscht dich und deine Gedanken. Wenn die Hoffnung stirbt, dann nehmen Depression zu, Schwermut, Angst, Verzweiflung. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist das, was wir gerade in breiter Masse erfahren. So. Und ich glaube, dass der Grund sind nicht zuallererst die Maßnahmen, sondern die Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht und die wir zulassen. Ich habe letztens zwei Geschichten gelesen zum Thema Hoffnungslosigkeit, die mich sehr bewegt haben und die auf tragische Weise verdeutlichen, was Hoffnung der Mangel an Hoffnung mit uns macht. Die erste Geschichte handelt von einem Mann, der in einem Kühlhaus eingeschlossen wurde. Er war abends noch in das Kühlhaus in seinem Betrieb gegangen und die Tür ist hinter ihm zugefallen. Es war niemand anderes mehr im Betrieb und von innen war die Tür nicht zu öffnen. Und es war deutlich unter 0 Grad. Und er wusste, das nächste Mal, wenn jemand vorbeikommt, das wird erst am nächsten Morgen sein. Und ihm war relativ schnell klar, nachdem er versucht hat, irgendwie die Tür aufzukriegen, es gibt keine Fluchtmöglichkeit, er wird hier erfrieren über Nacht. So. Er hat sogar noch einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben und ich habe gelesen, dass man sogar an der Handschrift sehen konnte, wie seine Finger langsam steif wurden von der Kälte. Am nächsten Morgen, da kam es genauso, wie er es gedacht hat. Erst am nächsten Morgen wurde die Tür des Gefrierhauses, des Kühlhauses wieder geöffnet und man hat ihn tatsächlich tot gefunden. Aber wisst ihr, was das Interessante war? Die Kühlanlage war ausgefallen in der Nacht. Er hätte gar nicht sterben müssen. Er hätte das durchaus überleben können. Es war auch nicht zu wenig Sauerstoff im Raum. Der Raum war groß genug. Sondern der Mann ist gestorben, weil er davon ausgegangen ist, dass er sterben wird. Hoffnungslosigkeit. Psychologen nennen das den psychogenen Tod. Den Tod aufgrund von Vorstellungskraft. Ja? Weil ich davon so überzeugt bin, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Da gibt es keine Kraft mehr in mir, dagegen zu kämpfen und ich gebe auf und ergebe mich in mein vermeintliches Schicksal. Es gibt noch eine zweite Geschichte, fand ich auch sehr interessant und erschreckend gleichermaßen. Ein Patient, habe ich gelesen, dem wurde Leberkrebs im Endstadium diagnostiziert. Und der Arzt hat gesagt, es ist viel zu spät, wir können nichts mehr machen. So, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. So, und tatsächlich war das so, dass der Mann in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten jeden Tag immer mehr abgebaut hat, immer schwächer wurde und nach wenigen Monaten gestorben ist. Das Interessante war, dass man ihn obduziert hat nach seinem Tod und festgestellt hat, dass man eine Fehldiagnose gestellt hat. Der hatte gar keinen Krebs. Aber er war davon überzeugt, dem Tod ausgeliefert, geweiht zu sein. Und so ist er gestorben. Lieben, ganz ehrlich, ich habe es versucht, irgendwie rauszufinden. Ich weiß nicht, ob die Geschichten stimmen. Ja, ich werde gleich noch eine Geschichte erzählen, von der weiß ich, dass sie stimmt. Aber ich kann mir das gut vorstellen, weil im Kleinen kennen wir das irgendwie alle. Ohne Hoffnung geben wir uns auf. Ohne Hoffnung ist der Kampf verloren. Ohne Hoffnung ergeben wir uns unser vermeintliches Schicksal und wir verurteilen uns selber manchmal zum Tod. Wer Hoffnung aufgibt, gibt sich selber auf. Deswegen möchte ich dir heute eine Frage stellen. Wie steht es um deine Hoffnung heute? Auf einer Skala von 0 bis 10, stell sie dir innerlich vor. 0 heißt keine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, war gestern. Ja? Und 10 heißt übersprudelnde Freude, Hoffnung und das volle Leben. Und alles dazwischen. Was würdest du gerade sagen, wo stehst du? Wie hoffnungsvoll würdest du dich einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ihr Lieben, Hoffnung ist wichtig. Nicht nur im negativen Sinn. Psychologen haben herausgefunden, dass Hoffnung viele gute Dinge in unserem Leben bewirkt. Hoffnung, das erste ist, Hoffnung stärkt unsere Motivation und gibt uns neue Energie und neue Kraft, und zwar auch für schwere Wege. Das ist das, was Hoffnung in unserem Leben bewirkt. Das zweite, Hoffnung hilft uns, Ziele zu erreichen, konzentriert zu sein und auch Rückschläge gut zu verkraften und weiterzugehen. Das dritte, Hoffnung verbessert sogar körperliche und seelische Gesundheit und Genesung und hilft auch, Leidenswege deutlich besser durchzustehen und damit umzugehen. Aber was ist Hoffnung eigentlich? Was ist Hoffnung? Hoffnung, das Wort, das Deutsche, kommt von dem mittelniederdeutschen Wort hopen. Schon mal gehört? Hopen? Ja, vielleicht aus dem Englischen hope, da ist eine Anlehnung, ne? Aber was heißt hope? Okay, dieses alte mittelniederdeutsche Wort hopen, das bedeutet so viel wie hüpfen. Ja, wenn man es weiß, kommt man auch drauf. Hüpfen. Oder auch unruhig, vor Unruhe irgendwie auf und nieder springen und vor Erwartung zappeln. Und ihr kennt das alle. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, das sich freut? Ja, da seid ihr dabei. So, das ist Hoffnung, wenn die so vor einem wie so ein Flummi auf und nieder springen und du kannst kaum mit dem reden, weil du gar nicht weißt, wo das Gesicht ist, wo du hingucken sollst. Da ist Hoffnung, das ist Hoffnung. So, habe ich letztens erleben dürfen, als ich mit meinen Eltern telefoniert habe und meine Eltern gesagt haben, sie wollen uns mal besuchen kommen. Auch meine Kinder, ich habe sie noch mal besucht vor Weihnachten, aber die Kinder haben sie schon länger nicht mehr gesehen. Und dann haben die gesagt, sie kommen einfach mal zu Besuch für einen Nachmittag im Garten. So, und als ich das den Kindern erzählt habe, da sind die durchs Haus gesprungen und haben sich gefreut und Oma und Opa kommen, Oma und Opa kommen. Die kommen aus dem Ruhrgebiet, ne? Das sind Oma und Opa. So, Oma und Opa kommen und wie ein Flummi sind die dabei gesprungen und haben getanzt. Hoffnung. So, das ist Hoffnung. Hoffnung ist kein passives Abwarten, ist kein unemotionaler Optimismus nach dem Motto, es wird schon irgendwie. Nee, Hoffnung ist ein aktives Herbeisehnen und ein Ausrichten. Ja? Wikipedia schreibt, wir werden mal ein bisschen sachlich, Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Punkt. Also kann man emotionaler ausdrücken, aber ich glaube, es wird klar, was gesagt wird. Hoffnung bestimmt und prägt unser Leben. Sie gibt uns eine Ausrichtung und eine Richtung, auf die wir hinleben können. Und zwar nicht, weil wir mehr wissen als andere, sondern weil wir hoffen. Das ist es, was wir tun, weil wir hoffen. Und ganz ähnlich, das finde ich spannend, ganz ähnlich beschreibt das tatsächlich die Bibel. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 24, auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Und dann schreibt er, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Er meint damit nicht, wenn man sieht, dass du hoffst, dann hat das keinen Wert mehr. Das ist nicht das, was er meint, sondern er meint, wenn du schon das Erhoffte siehst, dann ist die Hoffnung vorbei. Das ist dann Erfüllung. Ja? Dann hast du es schon. Hoffnung lebt gerade davon, dass du es nicht hast, dass du es noch nicht siehst. Dass es keine Gewissheit gibt. Ganz ähnlich Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, eine Grundlage, steht da, dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hoffen heißt, es noch nicht zu sehen. Das ist das eine, was wir da lesen in der Bibel. Auf der anderen Seite merken wir, Hoffnung und Glaube gehört ganz eng zusammen. Du kannst es nicht trennen, biblisch. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Irgendwie sind Hoffnung und Glaube häufig gemeinsam anzutreffen in der Bibel. Glaube ist die Grundlage, schreibt der Hebräerbrief, unserer Hoffnung. Es ist das Fundament, auf dem unsere Hoffnung aufgebaut wird. Es ist der Glaube. Das heißt aber auch, in unserer Hoffnung oder auch in unserer Hoffnungslosigkeit zeigt sich unser Glaube. Es ist ein Spiegel für unseren Glauben. Es zeigt sich unseren Glauben. Und sie bezieht sich auf etwas, was wir noch nicht sehen. Das heißt, unser Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung und unsere Hoffnung ist die Grundlage unseres Lebens und Handelns. Der Grund für Veränderung und Wachstum ist Hoffnung. Der Grund für Vergebung und Versöhnung ist Hoffnung. Der Grund für Neuanfänge und Aufbrüche ist Hoffnung. Wie ich lebe, was ich tue, wonach ich mich ausrichte, all das ist die Folge unserer Hoffnung und unseres Glaubens. Die Frage ist, worauf hoffe ich? Oder besser gesagt, auf wen hoffe ich? Ihr Lieben, unsere Hoffnung hat einen Namen. Unsere Hoffnung heißt Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Wer er ist und was er getan hat. Und im Blick auf ihn erleben wir, wie Hoffnung wächst und groß wird und alles verändert. Das ist das, was wir Ostern erleben. Die große Veränderung der Hoffnung. Ich habe die Tage nochmal die Ostertexte gelesen, habe die ganzen Evangelien am Ende aufgeschlagen, ist nicht schwer zu finden, könnte man machen. Und dann die Ostertexte gelesen. Und wisst ihr, was mich überrascht hat? Ich war ganz neu überrascht von der depressiven Hoffnungslosigkeit dieser Texte. Zumindest im ersten Teil. Am Ende sind die immer bam. Ja? Aber am Anfang ist da so eine depressive Hoffnungslosigkeit, so eine Traurigkeit, so eine Melancholie. Erinnert euch an die Frauen am Grab. Maria und Maria. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, tauchen in allen Evangelien vor, manchmal in Begleitung von noch ein paar anderen Frauen, aber die beiden sind immer dabei. Was machen die nach der Kreuzigung, als sie zum Grab gehen? Warum gehen sie zum Grab? Um den Leichnam zu balsamieren, zu salben. So. Was erwarten die? Was erwarten die zu sehen? Ein Leichnam. Tod. Die haben keine Perspektive über den Tod hinaus. Sie erwarten, einen toten Mann zu finden, den sie geliebt haben, ja. Aber der Tod ist. Alle Hoffnung ist dahin, mehr nicht. Ihre wichtigste Frage ist, wer rollt uns den Stein vom Grab? So. Was mit den Emmaus-Jüngern? Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind sie. Wir kennen ihre Namen nicht, deswegen nennen wir sie Emmaus-Jünger. Dabei waren sie da so kurz. Okay, halt. Warum sind die auf dem Weg nach Emmaus? Die gehen zurück in ihr altes Leben. Die gehen nach Hause. Warum? Weil sie davon ausgehen, dass die Geschichte vorbei ist. Der Traum ist ausgeträumt. Die Hoffnung ist gestorben. Die ganze Geschichte, auch auf das Gespräch mit Jesus, wie das beginnt, zeigt ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Trauer, diese Dunkelheit. Und selbst die Jünger in Jerusalem, die 11, die übrig geblieben sind, was machen sie? Sie schließen sich ein, sie verkriechen sich, sie verstecken sich aus Angst. Johannes 20, Vers 19, aus Angst vor den Römern, weil sie Angst haben, dass ihnen das Gleiche passiert, was Jesus passiert ist. Und deswegen verstecken sie sich. Und dann kommt Ostern. Dann kommt Ostern und ändert alles. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und er kommt hinein, mitten in ihre Dunkelheit, mitten in ihre Trauer, mitten in den Zerbruch, in die Depression, in diesen Verlust. Und dieses Gefühl, nichts ändern zu können, diese Hoffnungslosigkeit. Und er begegnet ihnen mittendrin. Und ihr Lieben, all die Theorien, wie man das leere Grab erklären könnte, die Verschwörungstheorie der Jünger, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Ihr Lieben, die Theorie ist älter als das leere Grab. Diese Theorie haben die Juden schon aufgestellt, als Jesus noch nicht mal auferstanden war. Da haben sie schon darüber nachgedacht. So, die ist wirklich älter, das ist ein alter Hut. Die Theorie, dass Jesus nicht ganz tot war, ja, er hat noch so ein bisschen gelebt. Alle, die sich mal ein bisschen mit einer Kreuzigung beschäftigt haben, wissen, da ist keiner danach so halbtot. Da haben die Römer schon drauf geachtet. Oder dass die Jünger und die Frauen am falschen Grab gelandet sind. Da war die Mutter von Jesus dabei. Meint ihr, die verwechselt das Grab ihres Sohnes? Er kann da gleich streichen. All diese Theorien, dass das Grab vielleicht nicht leer war, völliger Quatsch. Wirklich, keine davon überzeugt, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Macht euch bewusst, die Jünger haben sich verfolgen lassen. Die haben sich foltern lassen. Manche wurden umgebracht. Alle sind am Ende gestorben. Keiner hat jemals zurückgenommen oder ist abgewichen von dem, was er erlebt hat. Dass das Grab leer war. Dass er Jesus gesehen hat und dass Jesus lebt. Das Grab war leer und Jesus lebt. Und die Folge davon ist, alles ändert sich. Für jeden, der das mitgekriegt hat. Die Frauen rennen zurück voller Begeisterung und ein bisschen Panik. Rennen sie zurück zu den Jüngern und erzählen ihnen davon, was sie erlebt haben. Die Emmaus-Jünger machen kehrt voller Begeisterung und sagen, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren. Das alte Feuer der Hoffnung ist wieder neu entfacht. Und die Jünger, sie gehen raus auf die Straßen, erzählen von Jesus. Diese Hoffnung, die hat alles verändert. Und damit haben sich nicht alle Probleme aufgelöst. Nicht alle Probleme sind auf einmal vorbei. Im Gegenteil, sie fangen erst noch an. Als sie auf die Straße gehen, was passiert? Sie begeben sich in die Gefahr, vor der sie die ganze Zeit Angst hatten. Sie werden gefangen genommen, sie werden verfolgt, manche gefoltert, andere getötet, genauso wie Jesus. Aber alle halten sich an Jesus fest, an der Hoffnung über dieses Leben und über die Welt hinaus. Echte Hoffnung, ihr Lieben, ist unabhängig von den Umständen. Not macht Hoffnung nicht klein. Das Gegenteil ist der Fall. Hoffnung wächst da, wo die Not am größten ist. Denn da wird sie gebraucht. Das ist, was Hoffnung tut. Und das ist auch das, was wir in der Bibel lesen können. Paulus schreibt das im Römerbrief, Römer 5, Vers 2 bis 5. Da schreibt Paulus Folgendes über die Hoffnung. Er schreibt, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. So. Paulus sagt, wir freuen uns. Wir freuen uns nicht nur über die Herrlichkeit, die wir schon wissen dürfen, dass wir an Jesu Herrlichkeit einmal teilhaben dürfen. Er sagt, wir freuen uns auch über die Not, die wir durchmachen. Wow. Was ein Satz, ne? Freut ihr euch über Corona? Er schüttelt ruhig den Kopf, ist alles okay. Jesus sieht das zwar, aber er sieht auch in dein Herz. Er kennt die Antwort. Nein, wir freuen uns natürlich nicht über die Beschränkungen, über die Herausforderungen. Wir freuen uns nicht. Aber das Spannende ist, dass Paulus schreibt, wir sollten uns freuen. Denn jede Not lehrt uns durchzuhalten. Und wenn du durchhältst, dann bewährt sich darin dein Glaube. Und wenn du deinen Glauben bewährt erlebst, dann stärkt das deine Hoffnung, es festigt deine Hoffnung. Und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Warum? Weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Das darfst du wissen. So, und dann schreibt er weiter. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. So. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, um dir seine Liebe zu beweisen und dich zu retten. Und genau dieser Jesus hat nicht nur sein Leben aus Liebe für dich hingegeben, nein, er ist auch auferstanden und er lebt. Das ist es, was wir an Ostern feiern. Unsere Hoffnung hat einen Grund, eine Begründung, ein Fundament, auf den wir uns stellen können. Und erinnert ihr euch noch, was Jesus gesagt hat nach seiner Auferstehung, als letztes, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Matthäus 22, 28. Er hat als erstes uns einen Auftrag gegeben, von dieser Liebe zu schwärmen, zu erzählen, von seiner Liebe, von Jesus, von dem, wer er ist und was er getan hat und einmal tun wird, davon zu erzählen. Und das Zweite ist, er hat uns ein Versprechen gegeben. Ein Zuspruch und hat gesagt, ihr dürft wissen, Seid gewiss, steht da. Ihr dürft wissen, ich bin immer bei euch an jedem Tag bis an das Ende dieser Welt. Ich bin da. Und wenn das Ende dieser Welt noch nicht gekommen ist, und offensichtlich ist es zu diesem Zeitpunkt, also zumindest für jetzt, für den nächsten Gottesdienst kann ich es nicht garantieren, aber für jetzt ist das Ende noch nicht gekommen. Und das heißt, dass Jesus genauso bei dir ist jetzt. Dieses Versprechen hält. Jesus, Gott sagt, ich, der allmächtige Gott, der dich liebt, der sein Leben für dich gegeben hat, um dich zu retten, der auferstanden und lebendig ist. Ich bin immer bei dir. In aller Not, in aller Angst, in aller Herausforderung, Krankheit und Bedrohung. Ich bin da. Kein Problem ist zu groß für mich. Keine Not ist zu tief für mich. Kein Umstand ist zu mächtig für mich. Nicht einmal der Tod hält mich auf. Glaubst du das? Glaubst du das? Ihr Lieben, Jesus, unsere Hoffnung lebt. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Er ist unsere Hoffnung. Wir glauben und leben aus seiner Auferstehungshoffnung. Sie ist die Grundlage unseres Glaubens und sie prägt unser Leben in jedem Augenblick und darüber hinaus. Weil wir wissen, was ist heute. Jesus hat die Kontrolle. Selbst im Tod. Der Tod konnte ihm die Kontrolle nicht nehmen. Er hat sie. Und er ist jetzt bei uns in jeder Situation. Daran ändert Corona mal gar nichts. Und das Zweite, was wir wissen, was kommt. Ein ewiges Leben an seiner Seite, umgeben von seiner Herrlichkeit und Liebe. Und bis es soweit ist, bleibt er mit seiner ganzen Liebe bei uns, egal was kommt, weil er lebt. Das ist Ostern. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung, die verändert alles. Wie steht es um deine Hoffnung? Wie steht es um deine Hoffnung heute? Jesus ist unsere Hoffnung. Und wo diese Hoffnung wächst, da bekommen wir neue Motivation und neue Kraft für unser Leben an jedem Tag. Wo diese Hoffnung wächst, da gehen wir mutig auf unsere Ziele zu und schrecken auch vor Rückschlägen nicht zurück. Wo diese Hoffnung wächst, da erleben wir, wie unser Leben gesund und heile wird. Weil das ist es, was Hoffnung bewirkt, sagen Psychologen. Nicht Theologen, Psychologen. Wie viel mehr gilt das für die begründete Hoffnung, die in Jesus liegt? Aber wie wächst deine Hoffnung? Wenn du jetzt sagst, meine Hoffnung, wenn du am Anfang gesagt hast, meine Hoffnung ist irgendwie bei 1, 2, 3, vielleicht 4 und ich sehne mich nach so viel mehr. Wie wächst Hoffnung? Hoffnung wächst da, wo Jesus ist. Da wächst sie. In der Begegnung mit ihm, im Glauben an ihm, in der Beziehung zu ihm. Hebräer 11, Vers 1 sagt, Glaube ist die Grundlage, das Fundament dessen, was man hofft. Unser Glaube ist das Fundament. Und Jesus ist unser Glaube. Er ist unsere Hoffnung. Wo wir auf ihn gucken, da wächst die Hoffnung. Und zwar auch in der Not. Römer 5, durch Not, Durchhalten und Bewährung wächst unsere Hoffnung. Sie wird nicht kleiner, sie wächst auch zu Zeiten von Corona, wenn wir auf ihn schauen. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen und euch sagen, lass dir durch die Umstände nicht deine Hoffnung klein machen. Die Umstände haben nicht die Macht, deine Hoffnung zu nehmen. Guck auf Jesus, halte dich an ihm fest. Mach das heute ganz bewusst, geh nach Hause und lies diese Auferstehungstexte. Diese Hoffnungstexte, die uns davon erzählen, wer Jesus ist, was er getan hat, wie sehr er liebt, dass er lebt und dass er bei dir ist. Diese Hoffnung wird dich wachsen lassen. Hoffe auf ihn, auf Jesus allein. Das wird alles verändern. Seien wir ehrlich. Wenn er dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gibt. Und wenn er die Macht hat, so mächtig ist, dass selbst der Tod ihn nicht halten kann. Wovor sollst du dich fürchten? Was soll passieren? Jesus, unsere Hoffnung, lebt und er enttäuscht uns nicht. Niemals. Versuchen wir es nochmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.